Hört sich gut an, gell? Wir haben einen guten Gott. Amen. Halleluja. Und was für ein Gott wir haben. Ja, letztes Mal waren irgendwie weniger Stühle, oder? Wo ich da war. Nein, es ist schön. Wisst ihr, das Gute ist, dass wenigstens zwei da sind. Deswegen habe ich sicherheitshalber heute auch meine Frau mitgebracht. Weil immer, wo zwei und drei zusammen sind, ist Jesus unter ihnen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und vielleicht ist der eine oder andere sogar ganz neu oder zum allerersten Mal so in meinem Gottesdienst oder hier. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Und zwar in Texas, da ist ein Ölmillionär. Der ist richtig sattreich. Der hat viele Ölfelder und die Amerikaner verdienen ja im Moment richtig Geld mit Öl und Gas. Und dieser Mann ist richtig reich. Und jedes Jahr im Juni, da hat er Geburtstag und da feiert er ein Riesenfest. Da lädt er alle seine Freunde ein und da ist nichts zu teuer, was es gibt. Unter anderem hat er einen riesen Swimmingpool in seinem Garten, der ist so 50 Meter lang. Und da setzt er immer einen Haifisch rein an der Feier, weil das findet er richtig toll, wenn da ein Haifisch drin rumschwimmt. Und dann gibt's immer eine Lotterie. So, irgendwann am Abend sagt er, Leute, passt mal auf, gerade die jungen Männer spreche ich an, wenn sich einer traut, jetzt durch das Becken durchzuschwimmen, bekommt er von mir einen Scheck über 1 Million Dollar. Okay. Wenn er das nicht will, übereigne ich ihn, mein Freund, der Notar ist da, eine Ölquelle. Das wäre der zweite Vorschlag. Oder wenn er ganz schlau ist und unverheiratet ist, dann darf er mich um die Hand meiner Tochter einhalten. Dann hat er irgendwann alles. So, und jetzt, Leute, meldet euch. Nichts geht. Sagt er, Leute, ich leg 2 Millionen drauf. Nichts geht. Okay, zweite Ölquelle. Nichts geht. Auf einmal macht es Platsch. Ein junger Mann liegt im Becken und er schwimmt. Er schwimmt um sein Leben. Der Haifisch kommt, sieht ihn, dreht rum und schwimmt hinter ihm her. Er schwimmt um sein Leben. Er schwimmt. Er kommt gerade so hinter am Rand an. Dann schnappt der Haifisch zu und reißt ihm noch ein Stück aus dem Hemd raus. Aber er ist draußen. Er liegt da. Das Volk tobt. Die Leute toben, sie sind völlig begeistert und jubeln zu. Der Texaner kommt, sagt zum Notar, komm gleich mal mit, falls er das will. Komm mit, sagt der Junge, was willst du? 2 Millionen Dollar? Nein. Okay. Du willst die 2 Ölquelle überschrieben haben? Nein. Okay, du bist ein ganz schlauer, bist ein hübscher junger Mann. Okay, du kriegst die Hand meiner Frau. Nee, die will ich auch nicht. Ja, was willst du dann? Ich will wissen, welcher Depp mich hier reingeschüttet hat. Und ich hoffe, dass du dich heute Morgen nicht so fühlst, dass dich irgendjemand hier reingeschubst hat in ein Haifischbecken. Wir haben alle geschliffene Zähne. Amen. Preis den Herrn. Gott hat uns geschliffen. Aber wir sind auch Menschen. Und deswegen geht auch meine Predigt heute in diese Richtung. Man hätte ja immer gedacht, dass diese Menschen, die Christen genannt werden, eine Gemeinschaft sind, die Friede, Gnade, Fürsorge und Freude, wo das immer sichtbar ist bei denen. Ja, aber wenn wir ins Neue Testament schauen und Jakobus lesen, dann sagt er uns was ganz anderes. Ja, wenn man da mal reinliest, ja, wie jetzt? Sie waren zerstritten, sie kämpften gegeneinander, sie hatten Neid, sie hatten Gier, sie beherrschten ihre Miteinander, sie, einfach nicht, es funktionierte nicht. Jakobus meint zum Beispiel im Jakobus 4,2, wenn jemand seine Bibel dabei hat, hoffe ich doch alle, ich weiß, dass ihr die dabei habt. Amen. Ich lese es aber vor. Ihr seid begierig und erlangt nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und wenn sie sich doch dazu durchringen, von Gott etwas zu erbitten, bekommen sie nichts. Der Grund, sagt er ihnen gleich auch, weil ihr in übler Absicht bittet, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ich weiß nicht, so stellen wir uns ein christliches Leben und eine christliche Gemeinschaft eigentlich nicht vor, oder? Dass das so funktioniert. Wie weit sich diese Christe von Gott entfernt hatte damals, macht Jakob durch eine ganz schockierende Anschuldigung dann deutlich. Er sagt nämlich zu ihnen, ihr Ehebrecher. Und Ehebrecher nennt er es deswegen, weil damit meint er nicht, was wir darunter vielleicht verstehen, den Ehebruch. Jakobus denkt dabei an die Ausdrucksweise, nämlich vom Alten Testament kommt es noch. Wer damals nämlich andere Götter verehrte, der hatte bildlich gesprochen mit Gott die Ehe gebrochen, weil wir einen Bund hatten. Und die Beziehung wurde aufgelöst. Diese Christen hatten Gott verlassen oder zumindest gleichzeitig hatten sie noch andere Götter, die sie angebetet und verehrt haben. Und das ist übrigens das Schlimmste, die größte Sünde, die ein Christ tun kann. Gott verlasse und andere Götter verehre. Dass Jakobus den Ehebruch in dieser Weise verstand, zeigt auch der folgende Satz, nämlich im Jakobus 4,4. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet und es ist? Er sagt es hier ganz klar. Sie meinte tatsächlich, sie könnte so leben und Gott würde ihnen gleichgültig zusehen. Völlig egal, wer ihm das. Dem ist es nicht so, denn Jakobus hält jetzt ganz klar noch fest im nächsten Satz. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Amen. Amen. Halleluja. Seid ihr noch da? Jetzt gehen wir rein. Wer so lebt, wie sie das im Moment tun muss, wisse, dass er Gott gegen sich aufgebracht hat. Das sagt er ihnen ganz klar. So geht's nicht, Leute. Und das mag in unsere Ohren jetzt vielleicht hart klingen, ja? Extrem hart. Wir tun uns schwer mit dem Gedanke, dass sich Gott uns widersetzen könnte. Gott ist uns doch nahe und ihm wird es doch wohl gelingen, bei uns alles wieder in Ordnung, ins Lot zu bringen. Das wird er doch wohl schaffen. Er weiß doch, wie schwach wir sind, oder? Also Herr, hallo? Und das versteht er bestimmt und kriegt es in Ordnung. Und da schreibt Paulus nicht dem Timotheus, wenn er ihm sagt, folgendes nämlich, im 2. Timotheus, sind wir untreu, so bleibt er treu. Halleluja. Wird doch nicht so schlimm, die Predigt. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Gott ist Liebe. Und er kann die Liebe zu uns nicht verleugnen. Bedeutet es nicht aber auch, dass Gott selbst bei meiner Untreue mir treu bleibt? Ich meine, dass man das, was Paulus hier schreibt, nicht so verstehen sollte. Achtung, Paulus will sagen, selbst wenn wir Gott untreu werden, so bleibt sich Gott selbst treu. Er wird sich von unseren Untreue nicht von seinem der gesteckte Plan irgendwo abbringen. Der bleibt auf Plan Gott. Und christlicher Glaube ist ein Zusammenwirken des Menschen mit Gott. Ein Gemeinschaftsteam. Jakobus betont in seinem Brief unsere Verantwortung als Christen immer und immer wieder. Jakobus sagt den Christen nicht, es wäre schön, wenn sie dies und jenes anders machen würde. Nein, er ruft sie zu einer radikalen Kursänderung auf. Entweder 180 Grad oder gar nicht. Nicht 90 Grad, weil dann laufst du wieder schief. Er rüttelt sie auf und will mit seinen strengen Worten die Christen zu einer konsequenten Umkehr bewege. Ich lese jetzt Jakobus 4, 7 bis 10. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Amen. Jakobus empfiehlt etwas den Christen, nämlich keine Aussprache darüber, warum man sich bekämpft. Vielleicht ist es dann auch später sicherlich dran, wenn es um die Versöhnung untereinander geht. Doch zuerst muss eine radikale Umkehr zu Gott vollzogen werden. Das ist das Allererste. Es nützt nichts, wenn ich rieselang diskutiere, wenn ich nicht erstmal umkehre zu Gott. Ja, weil in diesem Diskutieren finde ich ja immer Entschuldigungen. Der war schuld und das war schuld und dieses war schuld und das war schuld. Radikale Umkehr zu Gott. Seid nun Gott untertan, sagt er ganz klar im letzten Satz im Jakobus 4,7. Sie solle sich jetzt möglichst sofort Gott unterwerfe. Amen. Und wie diese Unterwerfung konkret vollzogen werden kann, dazu äußert er sich gleich dann im nächsten Vers. Dazu gibt er gleich Instruktionen. Jedenfalls muss als erstes die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden. Das ist das Allerwichtigste. Ohne Gott, Leute, gibt es keine Verbesserung zum Gute. Da könnt ihr probieren, was ihr wollt. Wenn Gott außen vor ist, funktioniert keine Versöhnung, funktioniert nichts, was du in Ordnung bringen willst. Wenn Gott außen vor ist, vergiss es grad. Erst muss mal Gott rein. Nur wer sich Gott unterwirft, kann sein Leben ordnen. Nur wer sich Gott unterwirft, kann sein Leben ordnen. Amen, Halleluja. Mit Gottes Hilfe werden wir nämlich was? Wir werden fähig, dem Widersacher, dem Teufel zu widerstehen. Weil der ist doch der Schlimmste. Jakobus sagt ja nicht, wir sollen dem Teufel widerstehen und dann uns Gott unterwerfen. Das würde uns nie gelingen, Leute. Das kannst du vergessen. Ja, wir müssen zuerst zu Gott gehen, uns ihm unterwerfen und dann wird uns nämlich der nächste Schritt gelingen. So sagt das in Jakobus 4,7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Amen. Wenn ich mich Gott unterstelle, ist er dabei. Und der Teufel weiß, wenn Jesus in dir wohnt, was los ist. Wir leisten dann lediglich Widerstand. In keinem Fall kämpfen wir gegen den Teufel. Brauchen wir gar nicht, ja? Wir lassen uns von ihm auch nicht mehr vertreiben. Wir leisten nur Widerstand. Und Jesus hat uns gezeigt, wie das geht. Er verbrachte 40 Tage ohne Wasser und Essen in der Wüste. Und als Jesus körperlich ziemlich unten war und sehr, sehr geschwächt war, da kam der Teufel und machte ihm ganz verschiedene verlockende Angebote, denen er eigentlich gar nicht widerstehen könnte, ja, die seinen unangenehmen Zustand nämlich sofort verbessert hätte, scheinbar. Doch Jesus widerstand dem Teufel. Zuletzt führte er Jesus auf den Berg, der Teufel, und sagte ihm, hey, das gebe ich dir alles, das gehört dir alles, du musst nur eins machen, fall nieder und bet mich an. Jesus widerstand dem Teufel. Was antwortete er ihm? Er sagte ihm, hey, weg mit dir, Teufel, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst nicht anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Amen. Jesus ließ sich mit dem Teufel auf keine Diskussion an, sondern er hielt sich an das Wort, an die Wahrheit. Und dann kannst du dem Teufel sagen, weißt du was? Vergiss es. Ein ganz bekannter Prediger aus England hat mal folgende Geschichte erzählt und niedergeschrieben. Er hat sich gerade vorbereitet auf ein großes evangelistische Einsatz und er war im Gebet und es war Ruhe. Und in dieser Nacht vor diesem Einsatz hat es in seinem Haus die ganze Zeit bumm, bumm. Er kam nicht zum Schlafen. Laufend, dann ist aufgewacht, er hat gesagt, ich habe meine Frau gefragt, du, hast du irgendwas laufen, eine Maschine oder so? Hier macht es die ganze Zeit bong, bong, bong. Dann sagt sie, nee, weiß nicht, was du hast und so. Und sagt er, doch, ich werde verrückt. Dann sagt sie, jetzt höre ich es auch. Und dann sagt er, ich gehe mal gucken, irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Und er rennt in diesem Haus rum, er findet erstmal gar nichts, dann ist wieder ruhig, er legt sich wieder hin und es geht wieder los. Er sagt, ich werde verrückt, ich kann nicht ruhig schlafen. Er geht los, er geht in den Keller, macht die Tür auf und dann schreibt er, es war der Teufel. Er wollte mich ärgern, dass ich zum Schlaf komme. Bong, bong, bong. Ich sah in den Keller rein, habe die Tür aufgemacht, habe gesagt, ach du bist nur Teufel. Habe die Tür zugemacht, dann habe ich hingelegt und habe geschlafen. Amen. Weil er ist schon besiegt, das weiß er ganz genau. Wer wir diese Autorität haben, und die haben wir, wenn wir uns Gott und Jesus Christus unterwerfen, dann haben wir diese Autorität. Jesus sagte dem Teufel, ich bleib beim Vater. Ich bleib beim Vater. Und so hatte der Teufel keine Chance, ihm irgendwie, er konnte noch, was er will, anbieten. Er hat keine Chance, ihn zu verführen. Er hatte nicht die Macht, Jesus von seinem Weg abzubringen. Und was ist passiert? Er ist geflohen, weil er wusste, ich habe verloren. Und so ist es bis heute, Leute. So ist es auch noch heute. Der Teufel versucht uns immer auf verschiedene Weise von Jesus wegzubringen. Er versucht uns immer anzugreifen. Und deshalb genau warnt auch Petrus die Christin, indem er Folgendes schreibt im 1. Petrus. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Der Teufel kann uns von außen attackieren. Er kennt die Schwachstelle in unserem Leben. Ist es vielleicht Geld? Ist es vielleicht Macht? Oder ist es gar vielleicht Sex? Und so könnte er versuchen, uns an diesen oder andere Punkte so ganz was Attraktives und Verlockendes in den Weg stellen. Egal wie verlockend und attraktiv das aber sein mag. Ich kann dem Teufel widerstehen, wenn ich mich dem Herrn unterworfen habe. Amen. Weil der Herr wird es mir ganz klar zeigen, pass auf, hier kommt eine Verführung des Teufels. Ich bin zum Beispiel nicht bereit, mich unrechtmäßig zu bereichern. Ja, weil das weiß ich als Christ, das geht nicht. Ich weigere mich, meiner Frau untreu zu sein. Das weiß ich einfach. Ich widerstehe nicht, indem ich sage, es tut mir leid. Ich darf das leider nicht machen. Nein, ich widerstehe, indem ich sage, das scheint interessant und verlockend zu sein, aber ich will das gar nicht, weil ich das nicht brauche. Amen. Das Wort des Widerstands ist, ich will nicht. Ich will nicht. Ich brauche das nicht. Ich habe alles in Jesus Christus. Ich brauche nicht mehr. Ich will Gott treu bleiben. Der Teufel wird was? Er wird die Flucht ergreifen. Er gibt auf. Er sagt, wie jetzt? Du ignorierst mich einfach. Du bist nur. Petrus meint, leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Leisten wir Widerstand, Leute, wird der Teufel fliehen und die Versuchung wird sich auflösen, ja? Und sie wird an Kraft sehr viel verlieren. Wir können also erfolgreich widerstehen. Wir müssen uns nur Gott unterordnen. Das ist einfach die absolute Priorität. Und dann können wir dem Teufel widerstehen. Und jetzt beschreibt Jakobus, wie wir uns die Unterwerfung unter Gottes Herrschaft vorstellen sollen. Was muss getan werden? Jakobus gibt eine klare Antwort. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Komm in Gottes Gegenwart. Er freut sich, wenn du kommst. Gott ist nicht fern. Wir haben keinen fernen Gott. Wir haben einen nahen Gott. Amen. Er ist nicht fern, weil er sich von uns abgewendet hat. Er hat Sehnsucht nach uns. Gott ist von uns entfernt, wenn wir uns von ihm abwenden. Dann ist er fern. Aber er würde sich nie von uns abwenden. Und so wie Jesus im Gleichnis des verlorenen Sohnes erzählt, ich denke, ihr kennt es alle, dieser Sohn verlangte von seinem Vater seinen Erbteil, dann ist er losgezogen, hat den Vater verlassen, hat das Erbe verprasst, zog in fremde Länder und hat da wirklich alles Mögliche getan, was vor Gott und vor seinem Vater schändlich war. Und schlussendlich landete er verarmt als Schweinehirte. Tiefer kann ein Jude nicht fallen, als bei Schweine aufzupassen. Das ist das Schlimmste, was einem Jude passieren kann. Weil Schweinefleisch ist völlig unrein für dich. Und am tiefsten Punkt seines Lebens, da hat er auf einmal nochmal nachgedacht. Dann hat er nachgedacht. Er dachte an seinen Vater, entschloss sich, zu ihm zurückzukehren. Er hat gesagt, hey Mensch, bei meinem Papa war es ja doch viel besser. Und als er sich dem Haus seines Vaters nähert, ihr kennt die Geschichte, ich lese gerade nur den einen Part, berichtet Lukas Folgendes. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn sein Vater schon kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Egal, was du getan hast, Sohn, du bist mein Sohn. Komm in mein Haus. Egal, was passiert ist. Und der Vater hat sagen, hey, du hast das Erbe verprasst, hast dich vielleicht mit Hurerei rumtrieben, hast im Schweinestall geendet. Nein, er sagt, du bist mein Sohn. Und ich liebe dich, komm her. Ein wunderbares Bild für das, was Jakobus uns da sagen will. Gott wartet auf uns, wenn wir uns von ihm entfernt haben. Wir sollen umkehren. Sobald wir zu ihm zurückkommen, läuft er uns entgegen. Es ist nie Gott, der dich verlassen hat. Man hört es oft bei Christen, dass sie sagen, ich glaube, Gott hört mein Gebet nicht, er lässt mich einfach so stehen. Nein, ich sage, prüf mal, wo du vielleicht Gott verlassen hast. Wo du gesagt hast, ich gehe allein den Weg, ich probiere es jetzt erstmal selber, meinen Plan umzusetzen. Du hast Gott nicht gefragt für diesen Plan. Dieser Sohn damals, er kam nicht nur deshalb zurück, weil er hoffte, es würde ihm beim Vater dann besser gehen. Er hatte auch verstanden, nämlich, dass sein Verhalten dem Vater gegenüber ja auch nicht richtig war. Deswegen kam er auch, Papa, ich bin's gar nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Er war sich seiner Schuld bewusst und gestand es seinem Vater ein. Ich habe gegen dich und den Himmel habe ich versündigt. Ich bin's nicht mehr wert, dein Sohn, aber darf ich wenigstens als Arbeiter in dein Haus kommen? Aber der Vater hat gesagt, nein, du bist mein Sohn und als Sohn kommst du wieder zu mir ins Haus. Und um diese Einsicht und dieses Geständnis geht es nämlich Jakobus, wenn er diese Geschichte erzählt. Wenn wir uns von Gott entfernt haben, nahen wir uns ihm, indem wir unsere Schuld einsehen und sagen, Mensch, da habe ich Mist baut. Tut mir leid, Gott. Wir haben keinen Gott, der Dauer straft. Viele meinen, ich kann doch jetzt nicht mehr zu Gott kommen. Schau mal, ich habe voll eine Sünde gemacht, Lothar. Habe erst neulich dieses Thema gehabt und sage, nein, bekenne es. Bekenne es jetzt dort an diesem Kreuz. Und Gott wird sagen, hey, genau darauf habe ich gewartet. Und jetzt gehen wir gemeinsam wieder weiter. Mit den Worten des Jakobus, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Und bitte, tu es nicht einfach als Ritual, damit es erledigt ist, sondern sei dir bewusst, wie schlimm euer Verhalten war und wie stark ihr Gott damit verletzt habt. Das muss dir schon bewusst sein, weil Gott will das schon, dass wir das klar auch bekennen und uns umdrehen. Ja? Jakobus sagt zum Beispiel im 4,9, klagt, trauert und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Sie soll es über sich und ihr Verhalten gegenüber Gott auch bestürzt sein. Und so wie der Prophet Joel die Juden zur Umkehr auffordert, das lese ich auch noch kurz, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Ihr wisst doch, er ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld und seine Güte kennt keine Grenzen. Amen. Wer sich konsequent und ohne Wenn und Aber an Gott wendet, wird die Liebe, die Geduld und die Güte Gottes erfahren dürfen. Leute, Amen. Und Jakobus schließt nun seine ernsten Worte mit einer Art so Zusammenfassung ab. Im Jakobus 4,10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Halleluja. Und das ist ein allgemein gültiges Prinzip. Wer sich vor Gott demütigt, den wird Gott erhöhen. Den wird Gott segnen. Man könnte auch sagen, den wird Gott ans Ziel bringen. Der wird seine Ewigkeit auf der neuen Welt verbringen. Amen. Und es gilt für alle Menschen. Es gilt für alle Menschen. So sagt es schon der König Salomo in seiner Schrift. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Es gilt für die Christen, die mit Jesus unterwegs sind und ihm treu sind. Sie sollen sich weiterhin vor Gott demütigen. Nämlich für sie gilt, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und es gilt genauso für die Christen, die sich von Gott schon entfernt haben, so wie die Christen, denen Jakobus hier geschrieben hat. Christen, die weit von Gott auf einmal entfernt waren. Für die gilt es auch, komm zurück, demütige dich unter Gott und er wird dich wieder erhöhen. Und es gilt auch für die Menschen, die von Jesus schon mal gehört haben, aber mit ihm nie in eine ernsthafte Beziehung getreten sind. Sie haben es vielleicht noch nicht verstanden oder bestreiten, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Damit kommen sie nicht klar und wir durch den Glauben an ihn für Zeit und ewig gerettet werden. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, falls jemand heute da ist, kannst du das heute ändern. Du kannst heute das ewige Leben bekommen. Amen. Du kannst dich vor Gott demütigen. Jesus sagt Folgendes. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Halleluja. Was heißt es mit anderen Worten? Wer das tut, der hat sich vor Gott gedemütigt und somit steht ihm die Himmelstür offen. Amen. Gott wird ihn erhöhen, Gott wird ihn annehmen, er wird ihn segnen, wird ihn in seine Arme schließen. Vielleicht fragst du dich, wie du dich ganz praktisch vor Gott demütigen kannst. Für mich gibt es da eine einfache Antwort. Wer sich vor Gott demütigt, der gibt Gott Recht. So wie uns der Evangelist Lukas nochmal berichtet, alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil Recht. Sie haben gesagt, stimmt. Sie gaben ihm Recht und genau das tun wir, wenn wir uns Gott zuwenden. Wir gestehen ein, dass unsere Sicht der Welt bis jetzt falsch war. Wir meinten, wir hätten das Leben im Griff und Gott müsste ja alles gut finden, was wir tun. Ja? Doch nun gestehen wir ein, dass Gott Recht hat. Es ist doch nicht alles gut, was wir tun. Auch nicht für uns. Gut. Wir beugen uns vor Gott und sagen ihm, dass wir ab diesem Tag auf ihn hören wollen. Wieder ganz neu. Christen müssen es oft wieder neu tun. Ich mache jeden Morgen Buße und sage, Herr, ich weiß nicht, vielleicht habe ich gestern jemand verletzt mit Worte oder durch eine Tat oder durch eine Missachtung vielleicht, dass ich an jemandem vorbei bin und nachher vielleicht manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und ich sage, Herr, ich möchte jetzt wieder umkehren, vergib, mach mich wieder rein. Und dann gehe ich mit Freude wieder in den Neuen. Und wenn wir das tun, Leute, geschieht etwas ganz Großartiges. Gott kommt in unser Leben hinein und zwar so nah wie nur möglich. Denn Jesus sagt es ganz klar im Johannes 14, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Halleluja. Wie großartig ist es. Und deshalb ist das Christsein kein Kampf, denn Gott lebt in uns und hilft uns. Ja, ich muss auf so viel verzichten, wenn ich Christ bin. Sag ich, nein, du gewinnst nur. Du gewinnst nur. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir uns vor Gott demütigen. Dann wird er uns ans Ziel bringen. Diese Meinung war auch der Apostel Petrus. Das schließe ich auch noch im 1. Petrus 5. Er schreibt, beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Leute, wisst ihr, was das ist? Unverdientes Glück. Amen. Was Jakobus den Christen hier schreibt, ist ernst und ist streng. Das macht er, weil die Situation in damaliger jener christlichen Gemeinschaft dermaßen katastrophal war. Und da konnte man nicht schönreden. Es gab keine ermutigenden Zusprüche und diese Christen mussten endlich mal aufgerüttelt werden. Und wir müssen oft auch mal wieder aufgerüttelt werden. Hallo, was gibt's da für Diskussionen? Jakobus tat es, was Paulus dem Timotheus mit auf den Weg gab. Und er sagte zu Timotheus, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Amen. Das ist mal das, was manche Christen fehlt, die gründliche Unterweisung. Manchmal brauchen wir ein solches ernstes Wort, Leute, damit wir zur Einsicht kommen. Mensch, da muss was verändert werden. Jedenfalls ist der Widersacher Gottes sehr daran interessiert, dass wir streiten und uns mit uns selbst nämlich beschäftigen. Das gefällt ihm saugut, ja, wenn wir uns mit uns immer beschäftigen. Wir sind doch die Armen, wir sind doch schlimm und das und jenes, ja. Wir können Gott dankbar sein, dass wir als Gemeinde gut unterwegs sind und wir Frieden haben. Das hoffe ich doch, habt ihr ja hier. Amen. Und trotzdem sollten wir wachsam bleiben, Leute. Wir müssen extrem wachsam bleiben, denn der Widersacher wird versuchen, diesen Frieden zu stören und zerstören und ein Durcheinander anzurichten. Viele von uns haben sicher solche Schwierigkeiten schon erlebt. Manchmal ist es nur eine Veränderung am Gebäude. Wir hatten das auch. Ja, da ging es um eine Änderung im Raum. Und zwei haben gesagt, ey, das machen wir so, die anderen, nee, so. Und auf einmal merke ich, die Stimmung kippt. Nur wegen sowas. Was ist los? Und dann überleg mal, finde ich das jetzt, und dann muss man selber sich zurücknehmen und sagen, ey, stopp! Wir beten jetzt. Ja, wie jetzt? Machen wir es jetzt so? Sag ich, wir machen es jetzt so, wie ich sage, wir beten jetzt. Weil ich spüre was, dass der Widersacher jetzt gerade einen Keil reintreibt, wegen so einer Kleinigkeit. Und nachher haben alle gesagt, Mann, wir hätten uns jetzt fast gestritten, wegen so einer blöden Dekoration im Raum. Und dann sage ich, Leute, seid nicht so gefeit, dass ihr meint, der Widersacher, wir sind doch Christen, wir stehen standhaft, sage ich, genau die provoziert er, ohne Ende. An den anderen hat er kein Interesse, weil die gehen Gott sowieso nicht nach, die hat er ja dazu gebracht, dass sie verloren sind. Ja, aber die, die mit Gott gehen, die sind den Angriffen ausgesetzt von ihm. Und deswegen müssen wir extrem aufpassen. Und Angriffspunkte gibt's viele. In der Familie. Ja? Beim Essen. Egal bei was. Unsere Geschmäcker sind halt einfach verschieden. Und vielleicht fällt uns auf, dass wir etwas ganz anders gemacht hätten als der andere. Ja? Wir müssen trotz aller Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit den Friede wahren, nämlich echten Friede. Der Widersacher will keinen, will viel, viel Raum bei uns gewinnen. Ja, und der darf aber keinen Raum gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Paulus schreibt mal den Korinthern, ich komme bald zum Schluss. Paulus schreibt den Korinthern in einer schwierigen Situation, wo die in der Gemeinde hatte. Wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Zerstören! Und das Schönste ist, wenn in der Gemeinde Stress ist. Da lacht er. Gut gemacht. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir nicht sagen dürfen, was uns beschäftigt. Das ist der Umkehrschluss. Ja, die Frage ist, wie bringe ich es rüber? Ja, wir dürfen kritische Punkte ansprechen. Leute, das ist sogar wichtig. Nicht, dass du sagst, ja, darf man dann jetzt nichts mehr sagen, wenn ich meine, das ist falsch. Nein! Die Frage ist, wie sage ich's? Ja? Mit welcher Einstellung ist, kommt mein Herz? Komme ich auf Kriegsposition? Ja? Oder sage ich, ja, ist okay, sehe ich ein. Ich hatte gerade vorhin eine ganz kurze kleine Situation, ich weiß gar nicht, Kinderdienst ist ja draußen. Es war deine Frau. Sie kam zu mir, wo ich mit dem Wohnmobil, gell? Sie kam zu mir und ich habe dann nachher, vorher kam Alfons, ist Alfons da? Ja, da hinten. Alfons sagt, fahr doch weiter nach hinten mit dem Wohnmobil, stehe ich im Schatten. Fand ich eine gute Idee. Ich fahre ganz nach hinten. Dann kam gerade seine Frau, sagt sie, stopp, fahr bitte nach vorne. Sag ich, seid ihr euch einig? Und meine Frau sagt, du, der Ton war jetzt vielleicht nicht ganz so schön. Nicht, dass die meinen, du bist jetzt sauer wegen wieder, ja. Ich bin nicht sauer, sag's deiner Frau. Ja, aber ist der, versteht ihr? So schnell passiert was, ja. Und ich habe danach gedacht, nicht, dass sie jetzt meint, ist halt jetzt so, ja. Fahre ich hin, fahre ich vor, fahre ich zurück, ist ja egal, ich habe einen Vorwärts- und Rückwärtsgang. Und habe noch Sprit drin. Nur ich habe gesagt, um 10 ist fertig, weil da muss ich predigen. Wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen, Leute. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wenn wir in unserem Leben die Nähe Gottes suchen und wenn wir als Gemeinde die Nähe Gottes suchen, Leute, werden wir eine bunte Gemeinschaft bleiben, die mit und für Gott unterwegs ist. Halleluja. Und so möchte ich uns noch ein Wort des Jakobus aus dem 3. Kapitel mit auf den Weg gehen und mit dem schließe ich. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Gebet. Vielleicht kann mich das Lobpreisteam wissen. Die Weisheit, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchlerei. Amen. Lasst uns beten. Wer gesund ist, darf aufstehen. Halleluja. Herr, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort. Ich möchte dir Danke sagen für alles, was du für uns getan hast. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen. Egal wie die Situation ist, zu dir ist immer der richtige Weg. Und so möchte ich beten, Herr, wenn heute Morgen auch Menschen da sind, die sagen, oh Mann, hier ist was total schief gelaufen in meinem Leben. Jetzt gehe ich schon so viele Jahre mit Gott und dann mache ich so einen Fehler. Oder ich habe Gott noch gar nie kennengelernt. Das kenne ich nicht, was hier erzählt wird. Jesus sich so nahe. Wenn du heute da bist und genau das fühlst, möchte ich genau für dich jetzt beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du heute Morgen da bist und du siehst jedes einzelne Herz, wie es gerade im Moment eingestellt ist. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht ganz fern jetzt von dir. Er kann mit deinem Erlösungswerk gar nicht so richtig heute Morgen klarkommen, versteht es nicht. Jesus, du bist ein Gott, der mit Liebe und Gnade uns begegnet. Ich bitte dich jetzt, dass du jedes einzelne Herz hier drin berührst heute Morgen. Dass jeder neu zur Erkenntnis kommt, ja, hier, ganz genau, hier habe ich dem Teufel Türe geöffnet. und nachher war ich derjenige, wo traurig oder enttäuscht war. Wir möchten das jetzt ans Kreuz bringen, Jesus, und bitte dich um Vergebung. Das darfst du jetzt für dich selber auch tun. Jesus wird dir Buße geben. Und Herr, wenn Menschen da sind, ich sagte schon, die noch nie Ja zu dir gesagt hätten, die noch nie gesagt hätten, oh ja, ich möchte mich unter Gottes Wort demütigen. So kannst du das heute Morgen ganz einfach tun. Ruf einfach Jesus an und sag ihm, dass er dir begegnen soll jetzt, in diesem Moment. Dass du spüren kannst, dass er da ist. Dass er spürt, dass du spüren kannst, er wird dich in seine Arme nehmen. Und er ist ein Gott, der wirklich auch deine Situation kennt. Sind es Finanzen, sind es Krankheiten, sind es Stressdinge, egal was es ist am Arbeitsplatz, in der Familie, egal was es ist, Jesus erkennt unsere Herzen. Und er sagt, komm, komm, mein liebes Kind, ich möchte dich jetzt in meine Arme nehmen. Lass einfach mal fallen, glaub meinem Wort und sag, ja, Jesus, komm und übernimm du Regie in meinem Leben. Ich möchte mich unter dein Wort stellen. Ich muss auf nichts verzichten, sondern ich werde nur gewinnen. Das sagt dein Wort, Jesus. Ich danke dir, Herr, für deinen Geist, der uns jetzt wachrüttelt und führt. Ich möchte jetzt bitte, dass alle die Augen schließen und keiner schaut jetzt einfach rum. Alle schließen die Augen. Ich möchte dich fragen, bist du heute Morgen da und sagst, ja, ich komme allein da nicht durch, ich habe mich von Gott entfernt, ich fühlte eigentlich, Gott hätte sich von mir entfernt, aber jetzt erkannte ich, ich habe mich von Gott entfernt, ich möchte, dass für mich gebetet wird. Oder du bist heute Morgen da und sagst, hey, ich habe das noch nie erlebt, diesen Jesus richtig kennenzulernen, dass er mir jetzt begegnet, das möchte ich gern. Dann zeige es Gott jetzt mit einem Handzeichen. Deswegen schaut jetzt keiner rum, wer jetzt streckt. Zeige es einfach Jesus, sag, ich brauche Gebet. Gott hat deine Hand gesehen, darfst du überwinden. Auch deine Hand. Deine Hand hat Gott gesehen. Herr Jesus, du hast die Hände gesehen. Manchmal ist es auch schwer, die Hand zu heben, um zu sagen, einzugestehen, ja, ich habe einen Fehler getan. Ich habe dich immer auf die Seite gestellt. Wenn noch jemand da ist, Herr, der jetzt damit noch kämpft und überlegt, ist das wirklich dran? Ja, es ist dran. Jetzt ist der Vater da und hält seine Arme auf und sagt, komm in meine Arme, ich möchte dich umarmen. Ich möchte dir Küsse geben und ich möchte dich überreich sehen. Ich will dir jetzt begegnen, wenn du bereit bist. Dafür danke ich dir. Begegne den Menschen, die Hand strecken. Ganz speziell jetzt. Ganz intensiv. Dort, wo sie Nöte haben. Wo sie spüren, hier kämpfe ich. Ich kämpfe hier wirklich mit Situationen, wenn der Prediger wüsste da vorne, mit was ich kämpfe. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und er möchte dir in dieser Situation helfen. Ich glaube, es sind Menschen auch da heute Morgen, die mit einer schweren Krankheit kämpfen. Gott ist heute Morgen hier. Jesus ist hier. Und er möchte dir sagen, ich kenne deine Not. Streck dich aus nach mir. Und ich will es tun. Ich will dich heilen. Ich will dir jetzt begegnen. Und er wird dich heilen. Alle Nöte dürfen wir unserem Herrn bringen. Er ist jetzt da. Dürfen so kommen, wie wir zu unserem körperlichen Vater kommen dürfen. Gott hat einen Vater, Herr. musst so kommen, wie du bist. Du musst dich für nichts schämen. Er weiß sowieso was. Aber er wartet einfach, um dich in den Arm zu nehmen. Jetzt.
Ich liebe dich, Herr.